der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem unglaublich spannenden Gast und einem noch spannenderen Thema. Herzlich willkommen, Tim von Joyabar. Moin, Tim.
Moin, Erik. Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Boah, heute ist B2B-Tag. Mhm. Und ich hatte das Vergnügen, bei dir schon im Podcast zu sein. Und heute die Revanche. Aber ganz uneigennützig, weil ich habe schon in den Vorgespräch damals als auch heute gemerkt, wie tief dein Wissen ist und deine total praxisrelevante Erfahrung im B2B. Alle, die jetzt im B2C sind und denken, oh, interessiert mich ja gar nicht, bleibt auf jeden Fall dran, weil im B2B-Marketing kann man wirklich lernen, wie man Unternehmenswertsteigerungen macht, egal wie das Geschäftsmodell ist. Aber gerade bei den Geschäftsmodellen, die zum Beispiel Software, also hochkomplexe Sachen, Subscription-Business betreffen, das alles ist dein Spezialgebiet und das auch deine Agentur. Du kennst die Struktur. Bitte, lieber Tim, sag mal schnell einen Satz zu dir und zwei Sätze zu deiner Agentur, bitte.
Ja, voll gerne, genau. Ich habe Joyabar gegründet, tatsächlich nicht alleine, sondern mit meinem Vater zusammen. Also es ist sozusagen so ein modernes Family-Business. Also wir haben wirklich von Anfang an gemeinsam gegründet, quasi 50-50 auch. Mhm. Und ja, wir sind jetzt knapp 60 Leute, sitzen in Hamburg, agieren aber global. Also ich glaube, das, was uns speziell macht, ist, dass wir eben ausschließlich mit B2B-Tech-Unternehmen arbeiten. Mhm. Das sind so Unternehmen wie zum Beispiel Personio, Teamviewer, HubSpot, also quasi alles, was schon ein gewisses Stadium und ein gewisses Stage erreicht hat und die quasi ja jetzt noch größeren Unternehmenswert auch schaffen wollen. Mhm. Genau, das machen wir mit insgesamt knapp, wie gesagt, 60 Leuten, sind da jetzt auch die führende Agentur in Europa und arbeiten halt sehr, sehr stark an dieser Revenue-Marketing-Front. Ja, das ist so das Thema, das wir belegen. Revenue-Marketing bedeutet eben, dass alles, was im Marketing gemacht wird von unserer Seite, sehr, sehr stark darauf fokussiert ist, dass es wirklich einen Impact am Ende auch auf Business und Revenue hat, mhm, und nicht einfach nur irgendwelche Leads sozusagen generiert.
Also Revenue-Marketing meint die komplette Strecke, ne? Also von der Discovery, ja, bis zum Recurring Revenue.
Genau. Also vielleicht, mhm, ganz kurz als Beispiel, viele Marketing-Teams, die ruhen sich ja schnell darauf aus oder ab dann aus, wenn irgendein Lead generiert worden ist und sagen, okay, hier, wir haben unseren Job getan, jetzt machst du mal weiter, liebes Sales-Team, und dann darf das Sales-Team eben schauen, wie die Kunden gewonnen werden. Und Revenue-Marketing bedeutet eben, dass man weiterdenkt, auch auf der Marketing-Seite, bis zum gewonnenen Kunden und auch darüber hinaus in die Expansion.
Also so einen nahtlosen Anschluss, also früher gab es, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber früher gab es ja diese Trennung zwischen MQL und SQL, also ja, Marketing Qualified Lead und Sales Qualified Lead, und das hat ja organisatorisch auch irgendwie, ist ja praktisch wie eine Sollbruchstelle, weil es unterschiedliche Incentives gibt und am Ende zahlt die Party ja nur, auch die Marketing-Party, nur der Kunde, der am Ende wirklich kommt, zahlt und dabei bleibt. Ne?
Ja, genau. Ja.
Wie lange gibt es Joyabar schon?
Uns gibt es jetzt knapp 6 Jahre.
Mhm. Ja. Das heißt also, du hast diese SaaS-Fokussierung, die war, glaube ich, früher hattet ihr auch noch einen B2C-Teil, den macht ihr jetzt nicht mehr, ne?
Ja, genau. Also wir sind ganz wild gestartet am Anfang, mhm, und wir haben wirklich eigentlich alles bedient, was irgendwie zu uns kam. Wir haben einfach gesagt, okay, wir sind quasi im Online-Bereich tätig und alles, was du brauchst, können wir bedienen und vor allem auch für jedes Business-Model. Entsprechend chaotisch war es auch am Anfang und unfokussiert. Mhm. Aber wir haben dann relativ schnell so einen Pitch gehabt für so eine Berliner Tech-Bude, mhm, die auch schon sehr, sehr schnell gewachsen ist, wo Rocket Internet auch als Investor zum Beispiel dabei war, und den Pitch haben wir irgendwie gewonnen damals. Mhm. Und da haben wir halt gemerkt, es ist irgendwie viel cooler, mit diesen Arten von Unternehmen zu arbeiten, also wirklich komplizierten, komplexeren Produkten im B2B-Space. Muss nicht unbedingt SaaS, aber auf jeden Fall eine Tech-Lösung sein. Und so haben wir dann irgendwann entschieden, tatsächlich damals aus dem Bauchgefühl heraus, weil es nicht irgendwie stark strategisch recherchiert mit irgendeiner tieferen Due Diligence oder Marktanalyse, sondern wirklich einfach aus dem Bauchgefühl heraus, es macht mehr Spaß, mit solchen Unternehmen zu arbeiten, als alles, was wir davor kennengelernt hatten. Lass uns mal quasi noch fokussierter in diese Richtung gehen und quasi die Agentur für B2B-Tech-Unternehmen zumindest mal ein Dach bauen damals. Heute sind wir auch ein bisschen größer, sehr weit auch in Europa eben unterwegs.
Richtig cool. Es freut mich ja auch, dass ein Unternehmen aus Hamburg so eine komplexe Dienstleistung, also nicht nur deutschlandweit, sondern auch im hochkompetitiven Markt wie UK zum Beispiel. Also für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, UK ist einer der super wettbewerbsintensiven Märkte, weil sich da alles trifft. Europa als auch die, das ist das natürlich der Brückenkopf für alle US-amerikanischen Player. Der erste Markt, den die ausprobieren in Europa, ist immer UK. Deshalb gibt es da auf der einen Seite viel Brain, viel Competition. Umso Gratulation, dass ihr auch Kunden aus diesem Feld habt.
Ja, danke schön.
Für alle, die jetzt nicht tief im Revenue-Marketing drin sind, weil sie vielleicht aus einem eher B2C-ischen Geschäftsmodell kommen, führ uns doch einmal durch, was bedeutet die Wertschöpfung von Revenue-Marketing? Am besten, also mir wäre es am liebsten, wenn du so praktisch den Funnel mal so durchgehen würdest und kannst ohne, ich weiß, dass du jetzt kein Sales-Pitch machen wirst, aber kannst ruhig mal sagen, was sind die Funktionen, die ausgeführt werden, wo könnt ihr unterstützen? Also ich würde gerne mal einmal von der Entdeckung bis zur Loyalität eines Kunden mal so die Schritte durchgehen, wenn du Lust hast.
Ja, total gern. Also was man ja aktuell stark im Markt beobachten kann, ist, dass quasi das organische Wachstum von Unternehmen schon schwieriger wird, auch zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Gerade Unternehmen, die irgendwie Private Equity backed sind, fahren dann eigentlich präferiert oftmals so eine Buy-and-Build-Strategie, weil dort eben schneller dann wieder der nächste Exit erreicht werden kann, als wenn man jetzt irgendwie aus organischem Wege weiteres Wachstum erzielt. Es ist aber so, dass eben oftmals die weiteren Private Equity Investoren trotzdem auch Unternehmen kaufen wollen, die auch organisch weiter wachsen. Deswegen ist es nicht zu vernachlässigen, dass natürlich auch das Unternehmen für sich weiter wächst und versteht, wie man New Business nachhaltig auch wirklich gewinnen kann, auch mit einer gewissen Wachstumskurve. Und da kommen wir dann quasi ins Spiel und gucken uns eben genau an, okay, wie ist eigentlich das Fundament gebaut? Wo hängt's im Funnel? Ja, also haben wir vielleicht quasi am Anfang der Journey generell nicht genug Leads, mit denen wir sprechen. Oder haben wir eigentlich viel zu viele Leads, fast schon im CRM? Das ist tatsächlich meistens der Fall, dass Unternehmen schon viel zu viele Leads haben, aber aus diesen Leads einfach viel zu wenig Opportunities oder Pipeline entsteht. Und dann setzen wir quasi konkret da an und sagen halt, okay, wir müssen mehr in diese Education-Ebene reingehen, dass die Leute besser verstehen, welche Lösungen wir eigentlich anbieten, für welche Challenge und wie der Prozess auch eigentlich der Implementierung aussieht etc. Genau, und dann geht's eben bei Opportunities weiter, natürlich dann diese auch zu gewinnen. Und da ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, und das ist auch von Revenue Marketing berücksichtigt, dass man eben sehr, sehr intensiv mit anderen Commercial Teams zusammenarbeitet, beispielsweise Sales, aber auch Customer Success, weil man ja quasi in einer modernen Denke als Revenue Team denken möchte und nicht als abgeschottete Silos, wie es leider noch in vielen Unternehmen auch heutzutage der Fall ist. Und das heißt, wir sind sehr, sehr stark im Alignment mit Sales, mit Customer Success und arbeiten an gezielten Accounts dann gemeinschaftlich daran, die zu Kunden zu konvertieren und die Kunden quasi dann auch weiter zu bespielen, dass die in einen Upsell oder Cross-Sell reinkommen und quasi ihren ARR, bei meisten Tech- und SaaS-Unternehmen sagt man ja ARR, also Annual Recurring Revenue, dass der halt stetig immer höher wird pro Account.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Da ist ja schon wahnsinnig viel Wert drin, allein in diesen Aussagen, die du jetzt schon getroffen hast. Ich würde das gerne mal auseinandernehmen. Ja, fangen wir gerne, mal mit aber allein das könnte den Podcast jetzt füllen, weil du etwas eine Marke gegeben hast, beschrieben hast, organisch und paid, die Verhältnisse.
Ja.
Das zweite war die organisatorischen Fallen, die es geben kann.
Vielleicht ganz kurz, nicht organisch versus paid, weil es gibt ja auch paid Marketing, zum Beispiel Google Ads, LinkedIn Ads, das meine ich nicht, sondern als Unternehmen kannst du ja auch einen höheren Unternehmenswert schaffen, indem du Zukäufe machst.
Also organisch also im M&A.
Genau. Und organisch wachsen meine ich quasi ohne weitere Unternehmen zu kaufen, aus eigener Kraft Wachstum und neue Kunden zu gewinnen.
Okay, verstehe ich. Also das eine, am Ende des Tages wollen diese Unternehmen ja ihren Unternehmenswert steigern.
Genau, und richtig, ja.
Ich glaube, wir sind uns ja auch einig, dass der die wesentliche KPI gerade für so Subscription-Business nicht nur das ARR ist, sondern auch das Verhältnis, inwiefern sich die Kundenakquisitionskosten in Kundenwert entwickeln. Ne? Plus alle noch nicht mal Nebenbedingungen, wie profitabel, wie hoch das Wachstum, also Rule of 40, etc. Eine Beobachtung, die ich gerade im SaaS-Bereich gemacht habe, ist, dass viele der Unternehmen, die so praktisch durch Gründer und eine hohe Produktfokussierung hatten, dass die am Anfang, und deshalb kam dieses Missverständnis oder diese unterschiedliche Deutung für organisch zustande, es gewohnt sind, dass ihr Produkt so gut ist, dass sie praktisch durch eine gewisse Viralität, Word to Mouth, sich verbreitet haben. So, das, glaube ich, wir beide kennen, du hast auch ein paar Kundennamen genannt, wir beide kennen diese Unternehmen, die die ersten, sagen wir mal, 10, 20 Millionen ARR geschafft haben, weil das einfach, weißt du, wie Slack gewachsen ist, ne?
Oder Dropbox damals.
Dropbox, genau. Weil es einfach ein cooles Produkt war, was sie verbreitet hat und was am Anfang auch verhältnismäßig wenig Wettbewerb hatte, muss man auch sagen, ne? Der Schweinezyklus am Anfang einer startet. Ne?
Ja.
Und dass dann die Wachstumserfordernisse, wenn wir jetzt auf einer Brand bleiben, einem Unternehmen, dann nicht mehr nur durch diese Viralität aufrechterhalten werden konnte, sondern auch noch eine weitere Professionalisierung des Marketing- und Sales-Funnels entstanden ist. Ne? Weil viele der Unternehmen, die du auch kennst, hatten ja am Anfang gar keine MQLs, SQLs, die hatten vielleicht Customer Success, aber auch mehr rudimentär. Die meisten Strukturen sind ja jetzt so in den letzten 6, 7 Jahren gewachsen. Würdest du mir bis dahin zustimmen?
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Und dann die Professionalisierung, dass es okay ist und ganz normal ist, dass ich auch Paid-Methoden, eine bessere Struktur, richtigen Sales, besseren Customer Success einbaue, dass das nicht ein Zeichen ist, dass mein Unternehmen an Attraktivität verliert, sondern dass das eine normale Weiterentwicklung meines Reifegrades ist, dass ich diese Strukturen nachziehe, aufbaue und eigentlich auch überlebenswichtig ist, um, nimm mal als Beispiel, ich weiß, du wirst vermutlich nicht über Kunden reden, aber Personio zum Beispiel, ist ein deutsches Erfolgscase in einem Vertical HR-Software, war die Wettbewerbsdichte für Personio vor 10 Jahren war eine ganz, ganz andere, als sie heute wäre.
Ja.
Keiner könnte mit den Marketinginstrumenten von vor 5 Jahren heute in so einem Markt auch nur noch praktisch seine ARA aufrechterhalten. So. Und meine Frage an dich ist jetzt, ihr seid ja ein Dienstleister, ihr bringt einen Managed Service, der hochkomplex ist für diese Unternehmen. Wie ist für dich so die Grenze zwischen, was muss ein Kunde eigentlich auf der Kundenseite machen, damit ihr eure Arbeit machen könnt? Was ist besser bei euch, weil ihr praktisch die tiefere Expertise habt, vielleicht auch schneller reagieren könnt und auch praktisch dynamischer auf Marktveränderungen agieren könnt?
Ja, es kommt immer ein bisschen auf den Case an, logischerweise, aber in der Regel arbeiten wir teilweise strategisch mit bei dem Kunde, aber die finale Entscheidungsgewalt liegt dann immer beim Kunde, was Strategie angeht. Aber wir kommen als Bearingspartner rein und quasi geben unseren Input mit und dann ist es quasi wie so ein Strategic Sparring, wo man dann gemeinsam quasi auf eine strategische Lösung kommt. Wir bringen vor allem die Expertise dann auch mit in den einzelnen Channeln, die halt eine sehr, sehr hohe Erfahrungsbreite auch brauchen und vor allem auch Expertise, die man meistens einfach in-house nicht abdecken kann. Mhm. Also zum Beispiel sprechen wir jetzt mal über den Paid-Bereich. Da gibt es ja verschiedene Kompetenzen, die erforderlich sind. Du brauchst erstmal die Channel, also die Account-Strategie, also welche Channel werden jetzt integriert, Google, LinkedIn, Meta, vielleicht YouTube etc. Wie teilst du das Budget auf? Wie teilst du das Budget in die verschiedenen Märkte auf, Produkte, Zielgruppen und so weiter? Ja, allein das ist ja schon nicht unwesentlich. Dann geht es weiter in die Kreativstrategie. Welches Messaging wollen wir jetzt nutzen? Für welche Kundengruppe? Welche Challenges wollen wir eigentlich kommunizieren? Und so weiter und so fort. Und das muss dann übersetzt werden in konkrete Kreativproduktionen. Also Bilder, aber auch Videos, die dann ausgespielt werden auf den Kanälen. Mhm. Und das muss dann auch noch eingebucht werden in die Kanäle. Mhm. Also man muss Zielgruppen erstellen, man muss den ganzen technischen Setup machen. Das sind ja unterschiedliche, hochkomplexe Dienstleistungen, die wir komplett dann quasi abdecken für den Kunde. Und im Regelfall haben wir dann eben jemand, beispielsweise einen Director Marketing oder VP Marketing oder CMO, je nachdem, der quasi mit uns dann kommuniziert und uns updated über die internen Themen, neue Produktlaunches, neue Features, die irgendwie reinkommen, neue Case Studies, die es jetzt gibt oder vielleicht ein neues Webinar, das geplant worden ist, was wir dann alles mitnehmen und dann integrieren in die Kommunikation, in die Distribution nach außen. Mhm. Also wir übernehmen eigentlich die Distribution-Themen sozusagen. Mhm. Alles, was man dann halt quasi an Kommunikation sieht, auch auf den einzelnen Channeln. Mhm. Macht das Sinn?
Ja, also für mich ergibt das Sinn. Die Frage, die ich natürlich also als aus einer Unternehmerperspektive habe oder wenn ich Gesellschafter eines SaaS-Unternehmens wäre, ist, möchte ich dafür einen externen Partner haben oder möchte ich das nicht alles in-house selbst aufbauen?
Ja.
Wie siehst du das?
Es kommt sehr stark auf die Stage drauf an. Mhm. Oftmals ist es ja so, dass schnell eine Lösung gesucht werden muss und dass eben, wenn man Leute einstellen will für diese Spezialthemen, dann dauert es erstmal sehr lange, solche zu finden. Dann müssen die noch gerammt werden und dann habe ich immer noch ein Risiko, dass die Person eigentlich nicht wirklich gut ist in dem, was sie tut. Mhm. Weil wenn ich jemanden einstelle, hat sie vielleicht im besten Fall bei 2, 3 anderen Unternehmen gearbeitet. Mhm. Ja, aber wenn ich das vergleiche mit der ganzen Erfahrung, die wir mitbringen, von fast 50 B2B-Tech-Unternehmen, kann man das ja kaum vergleichen.
Ja.
Und wir haben vor allem auch konkrete Cases, die das genau nochmal zeigen, wie wir vorgegangen sind. Das kann halt ein Bewerber eigentlich nicht wirklich mitbringen. Und deswegen hat man da ein viel höheres Risiko, ob das dann wirklich auch funktioniert. Und wir hatten erst neulich den Case. Tatsächlich, da hat jemand eingestellt, 6 Monate Probezeit, kurz vor Probezeitende die Person rausgeworfen, weil sie eigentlich nur Budget verbrannt hat tatsächlich. Die hatten ungefähr 100.000 Euro Spend auf Google pro Monat. Mhm. Und es war einfach nicht gut. Und dann hat man nicht nur viel Geld verbrannt, sondern auch die Zeit. Und jetzt kommen wir rein und haben halt direkt einen Effizienzgewinn von 30%. Bei 100.000 im Monat ist es direkt 30.000 Euro. Mhm. Da kann man uns mehrfach von bezahlen.
Mhm. Oh, verstehe ich. Am Ende des Tages werdet ihr ja auch nicht so arbeiten, dass ihr unersetzbar seid, sondern so wie ich euch verstanden habe, seid ihr ja immer offen und sagt, könnt in dem Moment, wo der Kunde etwas insourcen möchte, den noch unterstützen beim Onboarding und macht dann halt das, was
genau, also das, was ich, also es gibt schon auch Themen, die würde ich immer in-house abdecken, wie zum Beispiel Content Writing. Mhm. Das empfehle ich auch allen unseren Kunden. Es ist besser, im Content Writing jemand in-house zu haben, der sich einfach 24/7 mit dem Thema befasst und sich da wirklich reindenkt in die eigenen Themen und Produkte auch. Mhm. Aber wenn es jetzt darum jemand geht, dass jemand Expertise für einen Channel mitbringt, wie man den aufsetzt, das macht keinen Sinn, das in-house einzustellen, weil wenn du jemand in-house hast, wird er immer nur deinen eigenen Channel sehen und bekommt gar keine Inspiration von anderen Accounts, was da gut läuft, wie die das eigentlich so machen. Mhm. Und die Top-Leute bei uns, die managen halt nicht nur einen Personio, sondern auch noch einen HubSpot und vielleicht einen Teamviewer und sehen halt mehrere Top-Brands, was da gerade performt und was nicht. Und das Wissen kann man natürlich dann auch übertragen in neue Accounts.
Ja.
Und ist halt ein Riesengewinn.
Von deiner Beobachtung gerade über mehrere Brands hinweg, was sind so die top tiefhängenden Früchte, wo entweder Unternehmenswert vernichtet wird oder Unternehmenswert schnell gesteigert werden kann? Also mir ging es so ein bisschen, du hast auch schon ein paar Beispiele im Vorgespräch genannt, aber was sind so die häufigsten Fehler, die du siehst, insbesondere irgendwie mal nach Bedeutung sortiert?
Ja, also Das Häufige, was ich sehe, vorhin auch schon kurz genannt ist, Unternehmen hat sehr, sehr viele Leads im CRM, aber es entsteht einfach viel zu wenig Pipeline daraus. Mhm. Und der Grund, der häufigste Grund dafür ist, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, welche Channel welchen Impact eigentlich haben auf diese Pipeline, die generiert worden ist. Mhm. Das heißt, man muss erstmal das Grundgerüst bauen. Man sagt auch Attribution dazu, also quasi ein Datengrundgerüst, um überhaupt mal Einsicht zu bekommen, welche Channel welchen Impact auf jetzt gewonnene Kunden beispielsweise haben. Mhm. Das können die allermeisten Unternehmen einfach nicht. Die haben eine komplette Blackbox. Mhm. Die geben auf Google 50.000 aus, auf LinkedIn 30.000, auf Meta nochmal was. Dann haben sie noch eine PR-Agentur, machen sie noch ein bisschen SEO. Aber sie wissen eigentlich gar nicht, was der Initiativen jetzt für welchen Return eigentlich konkret sorgt, weil halt ein riesiger Sales-Cycle dazwischen ist und sie einfach das Attribution-Thema und Datenhygiene-Thema nicht gut aufgesetzt haben im Fundament. Mhm. Und da muss man eigentlich am Anfang mal reingucken, wenn das gut aufgesetzt worden ist, dann kann man sozusagen so einen tieferes Revenue Assessment mal machen, ja, wo man mal wirklich einsteigt in den Funnel und mal analysiert, welcher Channel hat welchen Impact, wie sollten wir vielleicht Budget shiften, wo sollten wir mehr investieren und welchen Channel können wir eigentlich cutten, weil der eigentlich fast gar keinen Impact hat.
Ja. Das ist, finde ich, ein super Punkt, weil wenn man diese Transparenz, das ist ja, ist nicht trivial, das aufzubauen. Also gerade, das ist vielleicht nochmal so eine Information.
Ja, tatsächlich, also im B2C ist es einfach.
Ja, genau.
Das ist auch ein großer Unterschied, weil man ja oftmals Impulskäufe hat und mit Last Touch Attribution relativ schnell einfach tracken kann. Aber im B2B, wenn du, gerade wenn du 6, 9, vielleicht 12 Monate Sales Cycle teilweise hast, hast du ja so viele Touchpoints dazwischen. Wie du das dann konkret bewertest, kann schon sehr schnell komplex auch werden.
Genau. Und das wollte ich gerade sagen. Und du hast ja nicht nur einen Warenkorb, der dann irgendwie checked out, sondern du hast im B2B ja komplexe Produkte und auch mehrere. Du hast ja auch nicht nur Online-Interaktion, sondern auch Offline-Interaktion.
Richtig.
Ne? Also du hast Gespräche, Webinare, die können jetzt online sein.
Und dazu kommt, Calls, dass du ja in der Regel nicht nur mit einer Person von einem Unternehmen sprichst, sondern du hast ein komplettes Buying-Komitee, verschiedene Stakeholder und teilweise bis zu 10 Leuten, mit denen du gleichzeitig irgendwie noch kommunizierst und interagierst und das muss ja alles irgendwie einkalkuliert werden.
Und operativ sehe ich dann immer wieder, dass wenn man das nicht richtig versteht, dass dann insbesondere, wenn man dann entweder, ob man auf Wachstum oder auf Effizienz geht, dass man dann an den falschen Schrauben dreht und dann eventuell dann unwissentlich sich den eigenen Ast absägt. Also klar, also das Attributionsthema hochkomplex. Dafür wird auch selten jemand in den Arm genommen, gerade in so eher engineering-nahen Unternehmen, weil das Marketing und Sales da oft nicht so im Core ist. Aber so gut, das war jetzt ein Case sozusagen, dass das Grundgerüst für die richtige Attribution der Erfolgsmessung.
Ich habe auch noch einen.
Ja, schieß los.
Weiteres Thema ist, gerade bei Unternehmen, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind, die es vielleicht auch schon ein bisschen länger gibt, ja, die vielleicht ja schon länger am Markt existieren, vielleicht 10, 12, 15, 20, vielleicht sogar 30 Jahre in Ausnahmefällen, ist es oft so, dass wirklich Marketing komplett eigene Sachen macht und Sales völlig andere Sachen. Und wenn du eben mit Market oder auch darüber hinaus Richtung Enterprise Accounts bedienst, ist es absolut wichtig, dass sowohl Marketing als auch Sales mit den exakt gleichen Accountlisten arbeitet. Und es klingt jetzt cool, so logisch,
aber
in der Realität ist es überhaupt nicht so, sondern in der Realität sieht es so aus, Marketing macht halt mal irgendwas, spielt dann irgendwelche Unternehmen was aus. Oftmals haben die nicht mal Accountlisten, sondern geben einfach Geld aus und sagen, ja, ich will irgendwelche CTOs oder CIOs in großen Unternehmen ansprechen und machen halt irgendein Targeting rein, ja. Im besten Fall haben sie eine Accountliste, aber das ist meistens dann eine völlig andere wie die, die Sales bespielt.
Ja.
Und selbst wenn sie die gleiche haben, haben sie oftmals noch einen unterschiedlichen Fokus innerhalb dieser Accountliste. Und das ist alles nicht gut, das ist alles völlig ineffizient. Was du heute brauchst, ist die gleiche Accountliste und konkrete Maßnahmen, Initiativen, die bedient werden auf Marketing- und auf Sales-Seite, was die Priorisierung der Accounts angeht. Also zum Beispiel, dass man wöchentlich drüber spricht, dieser und dieser Account haben besonders hohes Engagement. Was können wir auf Marketing-Seite machen und was können wir auf Sales-Seite machen, um diesen Kunde zu gewinnen?
Ja, total, finde ich super. Oft ist so eine falsche Incentivierung oder das falsche KPI-Set irgendwie dann auch die Ursache dafür. Ne? Wenn die einen auf gedownloadete Whitepaper incentiviert werden, ist ja vollkommen egal, wie viele Whitepaper, wenn es nicht die richtigen Accounts sind. So.
Ja.
Ist Account-Based Marketing überhaupt, also das Account als wirtschaftliche Zielgröße, ist das schon deiner Meinung nach ausreichend gut verstanden im Markt? Ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, dass es immer noch so in den Kinderschuhen das Verständnis.
Würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Ich bin auch tatsächlich nicht so ein Fan von dem Wort Account-Based Marketing, weil wie der Name schon suggeriert, ist es ja dann was für Marketing.
Du hast recht.
Und nicht für Sales.
Also eigentlich meinte ich Account-Based Perspective, ne? So, also das
genau, besser. Was wir sagen bei uns ist Account-Based Experience, ja, also dass man für einen Account eine richtig schöne integrierte Experience schafft, die auch Spaß macht. Wo die verschiedenen Teams gemeinsam daran arbeiten. Und ja, 100%, es ist noch nicht so wirklich in vielen Unternehmen top of mind und wird entsprechend priorisiert auch behandelt, ist aber absolut essentiell, wenn es darum geht, Produkte zu verkaufen, die mal nicht nur irgendwie 5.000 Euro im Jahr kosten, sondern vielleicht 30, 40, 50, 100.000 Euro Softwaregebühren im Jahr. Und um diese Accounts zu erschließen, die meistens sich im Mid-Market oder Enterprise dann eben befinden, brauche ich einfach eine sehr, sehr fokussierte Herangehensweise, und das schaffe ich nur, indem ich mal damit starte, wirklich gute Accountlisten zu bauen.
Es gibt ja nicht nur die Tatsache, dass das wirtschaftliche Ziel, ein Account zu gewinnen ist, also eine Firma, nicht eine Einzelperson, sondern es gibt ja auch nochmal die Frage der eigentlichen wirtschaftlichen Zielgröße. Also Revenue ist das eine, so die Ertragsfähig, also die Deckungsbeitragsfähigkeit ist ja gerade bei Softwareprodukten relativ ähnlich über alles, aber Preise, Seeds, Revenue Expansion, also wird ein Unternehmen eher das Produkt wenig nutzen mit wenig Seeds und wenig Produktumfang, oder sind viele Anwender mit großem Produktumfang, oder es gibt ja auch viel Usage-based Abrechnungsmodelle. Das sind ja alles Modelle, die deutlich nach der ersten Conversion stattfinden. Ne? Werden diese Informationen in eurer Arbeit auch schon zurückgespielt? Also du hast vorhin gesagt, Attribution ist ja erstmal für die Gewinnung ein wichtiges Thema. Aber jetzt zum Beispiel, wie schnell ein Account expandiert. Also Revenue Expansion gibt über diverse Hebel, die es da gibt. Oder im negativen Fall, wie schnell ein Account churnt. Gibt es da Kunden, wo ihr das schon praktisch sehr früh im Gewinnungsprozess mit rein korrelieren könnt?
Ja, also du solltest im besten Fall so viele Daten wie möglich, die du in deinem CRM sammelst, zurückspielen an die Werbechannel. Also wenn du zum Beispiel genau das, was du gerade gesagt hast, zurückspielen kannst, welche Accounts am schnellsten einen Upsell oder Cross-Sell haben oder am schnellsten mehr Seeds buchen und so weiter. Wenn du die Informationen zurückspielen kannst an Google beispielsweise, kannst du bei Google wieder bessere Kunden gewinnen, weil du dem Algorithmus quasi hilfst zu verstehen, welche Accounts die wertvollsten sind und worauf er optimieren sollte.
Okay, richtig gut. Die schön, weil das auch so einen operativen, also der Zeitversatz ist ja manchmal echt eklig lang.
Ja, total.
Aber es ist trotzdem eine total wertvolle Information, wenn man echt nach Wert orientiert.
Ja, deswegen ist auch so lustig, weil viele denken immer, ja, wenn ich jetzt Paid Ads mache, dann habe ich ja nach einem Monat Ergebnisse. Und ja, du kriegst schnelles Feedback durch die Paid Channel, das ist schon so. Aber damit die mal richtig gut performen, brauchst du trotzdem auch ein nachhaltiges Mindset, weil eine Information, die erst kommt, wenn ich einen Kunde gewonnen habe, was mich in vielleicht 9 Monate braucht, vom ersten Touchpoint bis zum gewonnenen Kunde, muss ich ja mal 9 Monate warten, um diese Information vom CRM überhaupt zurückspielen zu können. Und erst dann habe ich eine bessere Datengrundlage, um wiederum meine Kampagnen besser ausspielen zu können.
Okay.
Und das baut sich so nach und nach immer auf. Deswegen wird auch mein Google-Account mit der Zeit zunehmend besser performen, umso mehr gute Daten ich diesem Account auch gebe.
Ja, ich habe also mein eigener Weg, um zu gucken, was denn wirklich die nachhaltig profitablen Gewinnungswege sind, musste ich auch lernen, weil ich komme ja aus dem B2C-ischen, kleine Warenkörbe, schnelle Abschlüsse und dann hast du alle 12 Monate mal geguckt, wer dann wieder gekauft hat. Ich habe dann gelernt, dass es total sinnvoll ist, sich Kohorten nach Gewinnungsweg nach 60, 180 Tagen anzugucken, um dann die Learnings zu generieren, die man dann rückwärts vielleicht wieder auf den Kanal, aber auch auf eine Maßnahme, also wie zum Beispiel Customer Success irgendwie arbeitet. Wenn du Gesellschafter einer deiner Kunden wärst, was sind so die Top-KPIs, auf die du achten würdest, um zu gucken, ein besseres Gefühl zu kriegen, ob sich dein Unternehmen gut entwickelt oder ob es vielleicht noch ein bisschen was zum Nachbessern gibt? Nenn mir mal so ein paar, also wir können uns jetzt totschlagen, da ist ja die SaaS-Welt richtig gut in super operativen und total hilfreichen KPIs, aber ich möchte jetzt ganz bewusst mal so sagen, was sind Indikatoren für dich, quantitativer Art, die dir so eine Art Indikation geben, ob du auf einem guten Weg bist oder nicht.
Ja. Ich würde mich jetzt mal auf quasi die Performance des Go-to-Market-Teams und mit Fokus auf Wachstum fokussieren. Weil sonst kann man sich ja 1000 verschiedene KPIs angucken. Ja. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, irgendwie das Unternehmen vielleicht zu verkaufen, sind nochmal andere relevant. Aber wenn es darum geht zu bewerten, wie gut ist mein Wachstum aktuell, würde ich mir quasi ganz, ganz stark Pipeline Velocity angucken.
Das ist spannend. Was ist Pipeline Velocity?
Pipeline Velocity bedeutet quasi, wie schnell gute Deals durch deine Pipeline gehen. Mhm. Also da werden sehr, sehr viele Sachen mit einbezogen. Zum Beispiel, wie hoch ist der ACV, also der Annual Contract Value? Wie groß ist der Deal? Mhm. Wie lang ist der Sales Cycle? Mhm. Wie hoch ist dann die Winrate auch? Und so weiter und so fort. Und dann hast du am Ende eine Zahl, die dir halt sehr, sehr gut sagt, ob du da Fortschritt machst oder auch nicht. Und da gibt es natürlich auch gewisse Benchmarks und die würde ich mir auf jeden Fall angucken, weil das halt sehr, sehr gut zeigt, wie effizient und effektiv meine Pipeline-Engine sozusagen ist. Mhm. Das finde ich super spannend. Dann würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, CAC to LTV. Das klingt jetzt irgendwie völlig nerdig, aber was das bedeutet ist, Customer Acquisition Cost im Verhältnis zu meinem Lifetime Value.
Ja.
Und der besagt eben auch aus, wie effizient ich bin in meinem kompletten Revenue-Team. Also da sollte quasi eine Zahl immer zwischen 1 zu 3 oder 1 zu 5 sein, am besten irgendwo in der Mitte. Weil wenn ich 1 zu 2 habe, dann gebe ich zu viel aus, um einen Kunde zu gewinnen. Dann ist es nicht wirklich nachhaltig. Wenn ich aber einen noch effizienteren Wert als 1 zu 5 habe, dann bin ich zu effizient und könnte schneller wachsen, wenn ich quasi ein bisschen mein Spending und meine Power einfach erhöhe.
Mhm.
Und es gibt eine relativ gute Indikation eigentlich, wie gut ich effizient und effektiv bin.
Mhm. Finde ich super. Die also gerade beim, du hast es schon vorweggenommen, die CAC zur LTV-Variante, selbst wenn man die optimiert, dann ist praktisch die Art, wie schnell erschließe ich meinen Markt, das ist ja im Grunde, was dann hinterm Wachstum steht, die der Gegenspieler. Ne? Ich kann Effizienz und Wachstumsgeschwindigkeit miteinander wechseln. In der Regel ist es nicht möglich, beide, klar, wenn das System besser ist, das ist dann der Wirkungsgrad.
Ja.
Finde ich super spannend. Wenn du CAC zu LTV tiefer legst, wo guckst du dann hin? Also tiefer, du hast gerade schon vorhin gesagt, ne, Attribution bei CAC ist ja vor allen Dingen, was treibt eigentlich die Kundenakquisitionskosten?
Ja.
Was davon kann ich skalieren oder nicht? Aber wie würdest du tiefer reingehen nach? Also du hast schon einen Punkt gesagt, du wirst dir dann die Wachstumsgeschwindigkeit angucken. Lass uns mal auf der Gewinnungsseite gucken. Wo würdest du dann als nächstes reingucken, wenn du die Blended CAC siehst?
Ja, also ich bin tatsächlich immer ein Fan, mir anzugucken, wie viel mehr Pipeline generieren wir. Also mit Pipeline meine ich wirklich jetzt nicht Leads oder MQLs, also keine frühe Phase, sondern eher SQL mindestens oder Opportunity Stage.
Mhm.
Und wie viel mehr haben wir quasi an Pipeline-Wert jeden Monat.
Mhm.
Und was man dann ja machen kann, ist, man kann jede Phase quasi mit einem Prozentsatz versehen. Also zum Beispiel SQLs gewinnen, haben eine Winrate von vielleicht irgendwie 25% am Ende, was ja schon sehr gut ist. Meistens haben Opportunities eine Winrate von 25-35%. Das heißt, alle Opportunities insgesamt Wert habe ich vielleicht 1 Million. Wenn ich die aber weighte, also wenn ich sage, okay, nur 25-35 gewinnen davon, habe ich vielleicht einen reellen, realistischen Wert von 250.000-350.000.
Mhm.
Und so kann man das auf jedes Stage übertragen und dann habe ich quasi eine weighted Pipeline.
Ja.
Und die würde ich mir einfach angucken, wie viel Fortschritt machen wir da von Monat zu Monat. Und dann weiß ich eigentlich genau, ob wir da in die richtige Richtung uns bewegen.
Super schlau und du weißt auch, wohin du deinen Fokus setzen musst, weil du siehst.
Genau, ich sehe ganz genau, in welcher Stage wir wie viel Weighted Pipeline haben, wenn wir zum Beispiel gerade sehr viele Opportunities haben, also quasi oder im Procurement Stage vielleicht sogar, aber sehr wenig Top Funnel, dann würde ich halt quasi sagen, okay, wir müssen uns jetzt wieder stark darauf fokussieren, einfach neue Pipeline auch reinzuholen beispielsweise. Und das, so würde ich quasi drauf gucken.
Super schlau. Das ist ein bisschen wie die Micro-Conversions im B2C.
Ja, also da muss man dann schon ein bisschen tiefer auch reingehen und quasi gucken, okay, was heißt das jetzt? Okay, neue Pipeline, wie machen wir das eigentlich?
Ja,
ne? Aber ich bin einfach, ich liebe es auch schnell quasi mir einen top-strategischen Blick zu verschaffen, aber dann schnell auch reinzugehen und quasi die Fragen zu beantworten, was heißt das eigentlich operativ?
Ja.
Weil die meisten sagen immer, ja, wir müssen das besser machen, aber, und es einfach zu sagen, aber die Frage, wie zu beantworten, ist halt viel komplexer und schwieriger oftmals.
Ja, insbesondere, wenn du in vielen Bereichen ja schon ausgemaxt sein kannst. Ne? Also wenn du praktisch eh schon, also sich im Paid SEA sowieso schon jede Opportunity irgendwie versuchst auszuschöpfen, dann hilft es dir nicht, sondern das Wunschkonzert. Okay, das war zu der CAC-Seite. Lass uns nochmal zu der Pipeline-Velocity springen. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich so oberflächlich drauf gucke, dann würde ich sagen, je schneller, desto besser. Stimmt das?
Ja.
gibt es dann Gegenspieler, also wie bei der CAC zu LTV Ratio, wo du sagst, okay, wenn die jetzt irgendwie zu gut ist, dann wächst du eigentlich, du bist zwar hypereffizient, aber wächst nicht schnell genug. Was könnte der Nachteil sein, wenn die Pipeline Velocity zu schnell ist?
Fällt mir ehrlich gesagt gerade keiner ein, weil Pipeline Velocity berücksichtigt schon sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren oder KPIs sozusagen. Mhm. Und zum Beispiel zu sagen, okay, es wäre vielleicht schlecht oder es könnte schlechter sein, wenn unser Sales Cycle statt 6 Monaten nur noch 30 Tage ist, wenn dadurch auch unser irgendwie ACV vielleicht nur noch ein Drittel so hoch ist. Mhm. Aber dadurch, dass Pipeline Velocity eben diese unterschiedlichen, sehr wichtigen KPIs alle berücksichtigt, gibt es eigentlich schon immer eine sehr, sehr gute Aussagekraft, wie effizient und effektiv ich in meiner Pipeline-Progression sozusagen am Ende bin.
Stimmt, weil die Pipeline ja volumenbasiert ist. Das ist ja nicht case-basiert, sondern das ist schon...
Also wie der Name auch schön suggeriert, Pipeline-Velocity. Velocity heißt ja auch Geschwindigkeit, heißt einfach, wie ist meine Geschwindigkeit, um Pipeline zu bewegen von Anfang bis Ende, was aber auch berücksichtigt, wie groß die Deals sind.
Mhm, genau.
Und das ist einfach, finde ich, eine super spannende KPI, die ist aber auch... Man muss aber auch sich ein bisschen reinfinden, mit der arbeiten zu können, also quasi um auch die Zahlen auswerten zu können und einschätzen zu können etc., aber dann ist es auf jeden Fall super gut.
Cool. Ja gut, aber stimmt es jetzt voraus, dass man wirklich auch eine Sicht hat, die das wiedergibt, aber das war bei dem CAC-Beispiel ja auch so, dass du praktisch unterschiedliche Stages nach Volumen greifen musst. Okay, aber das ist jetzt so richtig gut. Also aus meiner Sicht, also ich habe ja schon richtig was gelernt, weil wir sind aber noch nicht am Ende.
Das freut mich.
Mich interessiert, wenn du einverstanden bist, wie du eigentlich für dein Geschäft Neukundengewinnung und Marketing machst. Und ich kann jetzt schon mal spoilern, mich interessiert natürlich auch, wie du hast einen sehr, sehr ordentlichen Podcast,
heißt Revenue Marketing Real Talk.
Ah, jetzt doch Marketing, ja? gut, den Revenue Marketing Real Talk, sehr, sehr, kann ich nur empfehlen, sehr, sehr durchaus nerdiges, aber hochrelevantes Format. Aber hol mich mal ganzheitlich ab, bitte. Wie machst du für Yoga Bar die Pipeline voll? Und nicht nur voll, wie kriegst du eine hohe Pipeline-Velocity hin?
Ja, also wir haben quasi das Mindset, dass wir immer top of mind sein wollen bei unserer Zielgruppe, sobald sie in ein kaufbereiten Stadium kommen. Mhm. Also wenn jetzt ein CMO oder ein VP Marketing aufgrund eines neuen Board-Meetings oder aufgrund von neuen Budgets oder neuen Zielen oder aufgrund von einer sehr großen Herausforderung sagt, wir brauchen Unterstützung, dass dann Yoyaba bei denen top of mind ist. Mhm. Und um da hinzukommen, müssen wir natürlich oder dürfen wir nicht nur Marketing an die Unternehmen ausspielen, die jetzt gerade nach einer Lösung suchen, schon das auch, logisch. Mhm. Aber vor allem müssen wir noch viel früher in der Journey anfangen, quasi uns mit denen zu beschäftigen und vor allem mit jedem Touchpoint einen sehr hohen Wert zu liefern, damit sie sagen, da habe ich was gelernt. Mhm. So wie du jetzt gerade beispielsweise. Ja. Da habe ich was gelernt, das hat mir weitergeholfen, coole Inspiration, Yoyaba, gutes Beispiel und so weiter und so fort. Dass wenn die dann da sind, dass wir dann schon top of mind sind, weil dann ist es viel einfacher, die auch als Kunden zu gewinnen, als wenn man dann erst reinkommt als neues Unternehmen oder Agentur und sich halt krass beweisen muss.
Mhm, verstehe ich.
Und das ist unsere Strategie. Wie machen wir das? Unser wichtigster Kanal ist LinkedIn. Ich poste jeden Tag unter der Woche auf LinkedIn beispielsweise und bespiele eben genau die Themen, die meine Zielgruppe spannend findet. Mhm. Und um den Content eben so hochqualitativ wie möglich zu gestalten, ist natürlich auch super wichtig, Video zum Beispiel mit in den Mix zu inkludieren. Wie machen wir das? Wir haben einen Podcast, wo ich mich einmal die Woche hinsetze, ja, mit meinem VP Revenue Marketing oder mit dem Gast, du warst ja auch schon bei uns im Podcast beispielsweise, und eben über verschiedene B2B-Marketing-Themen spreche, wo auch mal Externe ihre Perspektive teilen können, ihre Erfahrungswerte und ihre Kompetenz. Mhm. Und wir natürlich auch von uns intern einfach teilen, und da reden wir über die verschiedensten Themen. Das wird dann quasi genutzt, da werden einzelne Snippets rausgeschnitten, die nutze ich dann für meinen Content auf LinkedIn, und so quasi wird das alles aufbereitet, dass wir im besten Fall jeden Tag einen Touchpoint haben mit unserer Zielgruppe, weil wir einfach jedes Mal mehr wertstiftenden Content einfach schaffen. Mhm. Dazu kommt dann, dass wir, sobald wir eine Beziehung mit jemand aufbauen, sagen, hey, wir wollen die schon auch persönlich kennenlernen, weil wir haben ein tiefes Interesse einfach auch an den Persönlichkeiten. Das ist auch mit das Schönste an meinem Job, muss ich sagen. Unsere Kunden sind für mich einfach eine riesige Inspiration oftmals, weil es so smarte Leute sind, die irgendein super komplexes Tech-Produkt, was irgendeine krasse Innovation ist, halt sehr, sehr groß machen wollen. Und ich lerne halt jedes Mal in Gesprächen, wie auch mit dir beispielsweise, immer ultra viel. Mhm. Und das macht auch so viel Spaß. Und deswegen veranstalte ich persönlich zum Beispiel sehr gerne solche Wine and Dine Dinner. Bei mir heißen die Go-to-Market Executive Dinner, wo ich mich mit zwischen 8 und 14 weiteren Executives aus dem Marketing- oder Go-to-Market-Bereich abends treffe. Ich suche eine Location raus, ich reserviere das und ich lade die Leute ein, oftmals auch in Kooperation mit LinkedIn, dass sie auch noch dabei sind beispielsweise. Und dann ist es einfach ein super entspanntes Dinner, wo Leute, die halt eine gewisse Verantwortung tragen, eine gewisse Führungsrolle auch mitbringen im Marketing oder generell Revenue-Bereich, sich austauschen können über die Themen, die sie halt tagtäglich beschäftigen, über aktuelle Challenges, aber auch in einem sehr ungezwungenen Raum und vor allem auch mal aussprechen können, was eigentlich nicht so gut läuft, ohne dass jemand zuhört. Und das ist quasi noch ein Weg, wo wir diese Leute zusammenbringen, dass die auch neue Leute kennenlernen und neue Inputs bekommen, neue Inspirationen. Und ich werde dann einfach nur als Ermöglicher gesehen, derjenige, der den Raum geschaffen hat, dass die sich kennenlernen konnten. Ich mache da auch keinen Sales, cool, ja, wirklich gar nicht, sondern ich frage einfach nur interessiert nach, wie macht ihr das eigentlich und was ist da bei euch? Und das fand ich übrigens mega cool. Erklär nochmal ein bisschen, interessiert mich mega, weil ich halt voll der Marketing-Nerd auch an sich selber bin und das alles wissen will. Und so werden einfach, entstehen da einfach sehr, sehr gute Gespräche.
Super cool. Also LinkedIn durch den und den Podcast-Content. Ja, genau. LinkedIn nur organisch oder auch amplifiziert?
Also wir machen es so, dass wir die besten organisch, die Posts, die organisch sehr, sehr gut ankommen und performen, die pushen wir dann nochmal mit extra Budget mit sogenannten Thought Leader Ads, weil wir halt wissen, die sind irgendwie besonders relevant. Mhm. Da machen wir nochmal ein bisschen Budget rein, dass noch mehr Leute das dann auch sehen. Aber wir haben jetzt nicht viel Ad-Spend für uns auf LinkedIn, ehrlich gesagt.
Ja klar, du bist ja auch eine spitze Reichweite.
Wir wissen halt ganz genau, was unsere Kunden sind. Und mit denen sind wir quasi dadurch über LinkedIn und den Podcast regelmäßig in Kontakt. Dann gibt's immer mal wieder diese Dinner in verschiedenen Städten. Berlin, London, München, Amsterdam jetzt auch bald. Und da haben wir noch jetzt tatsächlich im Oktober unser Flagship-Event. Das ist das Future of Revenue Marketing. Mhm. Das ist ein bisschen strukturierter. Das ist quasi einen halben Tag, einen Nachmittag und Abend, wo wir sogar internationale Speaker dabei haben. Den Kyle Lacy beispielsweise ist der Chief Marketing Officer aus den USA von Docebo, ist eine Public Company auch. Der kommt extra nach London eingeflogen. Dann die CMO von Cognizant haben wir dabei, den Mitgründer von Reachdesk, die CMO von UserCentrics. Also wirklich sehr, sehr erfahrene Marketing-Leader. Die holen wir da dazu, dass sie auch mal ihre Erfahrungen und Perspektive teilen, wie sie ein Thema angehen. Und dann gibt es drei Programmpunkte. Am Anfang gibt es so eine Masterclass, die wir mit einem Kunde gemeinsam machen. Also zum Beispiel in London mit Personio zusammen stellen wir halt vor, was wir da gemacht haben. Dann gibt es eine Main Keynote von einer Speakerin oder einem Speaker. Und dann gibt es noch das heiß begehrte Future of Revenue Marketing Panel. Mhm. Da wird es dann richtig feurig. Mhm. Also da geht es wirklich, da wird es gar nicht mehr diplomatisch, sondern richtig straight to the point rein, was hier die ganz konkreten, bolden Meinungen eigentlich über Themen sind.
Ja, richtig super. Die, sag mir nochmal kurz, also das waren jetzt die Maßnahmen zur Organisation. Ja. Hast du einen Sales, hast du einen Customer Success? Wie läuft denn deine Marketing
Sales Organisation? Also wir haben mit knapp 60 Leuten eine Person im Sales. Mhm. Also das glauben mir die meisten immer nicht, aber es liegt daran, dass wir einfach nur Inbound-Anfragen bekommen. Wir machen kein Outbound, sondern wir wollen einfach den besten, wertvollsten Content am Markt machen und dadurch Leute quasi das Gefühl geben, dass wir die richtige Adresse sind, sodass, wenn die dann ein Thema haben in unserem Bereich, zu uns kommen. Und es führt natürlich auch dazu, dass wir ein sehr hohes Trust-Level haben, wenn wir dann in den Sales-Prozess gehen mit den Unternehmen und dadurch gar nicht so viele Ressourcen eigentlich brauchen.
Ja, super. Also richtig, richtig cool. Abgesehen von deinen Dinnern, also dem geschützten Raum, den etwas größeren Raum deiner eigenen Konferenz, wäre das leider schon meine Abschlussfrage, lieber Tim. Wie hältst du dein Wissen frisch im Sinne von, also klar, du hast deine Kunden, du hast deine Kolleginnen und Kollegen, aber außerhalb deiner eigenen Bubble, was tust du, um praktisch State of the Art oder vielleicht noch weiter zu sein?
Ich bin ganz großer Bücher-Nerd, ehrlich gesagt. Mhm. Ich liebe es, Bücher zu lesen, auch fast jeden Tag, ist meistens so Teil meiner Morgenroutine. Und dann aber auch nicht nur jetzt irgendwie Marketing oder sowas, sondern in allen verschiedenen Themen, die mich irgendwie interessieren. Ansonsten bin ich auch großer Podcast-Fan. Ich meine, logisch, sonst würde ich auch keinen eigenen machen. Ich höre natürlich nicht nur, oder ich mache nicht nur einen Podcast, sondern höre auch liebend gerne weitere andere Podcasts, wo ich einfach sehr, sehr viel lernen kann. Auch nicht nur im Marketing, sondern auch irgendwie ja ein bisschen weiter in die Tech-Welt hinaus. Ich bin zum Beispiel auch großer Fan vom Doppelgänger Tech-Talk-Podcast, kennst du sicher auch. Okay. Höre ich gerne rein, auch verschiedene amerikanische Podcasts. Das sind eigentlich so meine Go-To-Sources. Und dann gibt es auch so ein paar Newsletter, die ich lese ab und zu. Aber das Allermeiste, oder ich würde sagen, dass da, wo ich am meisten lerne, ist wirklich in den Gesprächen mit Kunden, potenziellen Kunden und einfach diesen Leuten aus der sehr ambitionierten Tech-Welt. Also die wirklich Lust haben, nach vorne zu gehen, was aufzubauen und da einfach ja mit vorne dabei sind mit den neuesten Dingen. Und wenn ich darüber rede, da lerne ich eigentlich immer am meisten mit denen.
Inwiefern spielt AI als Werkzeug oder AI als Thema in deiner Wissensweiterentwicklung ein Thema?
In meiner Wissensweiterentwicklung wenig, würde ich sagen. Also ich bin niemand, der jetzt Bücher groß zusammenfassen lässt oder Podcasts beispielsweise, weil ich es mag, einfach wirklich quasi mir das ganze Piece, dieses Kunstwerk, was es ja am Ende auch ist, von Anfang bis Ende durchzulesen. Und ich auch daran glaube, dass man dann am meisten mitnimmt, als wenn man jetzt eine Zusammenfassung sich durchliest. Aber in meiner Berufswelt spielt AI natürlich eine Riesenrolle. Also zum einen, alle Kunden beschäftigt das, vor allem auch im SEO und organischen Teil. Fragt sich gerade jeder, okay, wenn Leute nicht mehr so viel googeln, sondern mehr LLMs nutzen, wie kann ich da eigentlich ranken? Und da haben wir auch ein großes Webinar, so eine Masterclass gemacht neulich mit 500 Teilnehmern, war sehr, sehr, sehr gut besucht und auch beliebt, wo wir zum Beispiel gezeigt haben, was kommt es eigentlich drauf an, wenn man bei LLMs ranken will und wie sieht da ein gutes Playbook aus, weil es noch nie wirklich jemand so neu, hat noch nie so diesen einen Weg und wir lernen halt sehr viel durch unsere Kunden und machen da viel und haben das eben geteilt. Da ist AI natürlich super relevant und dann auch in den ganzen Prozessen und Systemen, gerade so in der Grundstruktur, ja, welche Automatisierung baue ich, wie kann ich da AI integrieren, wie kann ich Prozesse neu bauen mit AI und da unterstützen wir Kunden und dann natürlich auch für uns bauen wir auch Prozesse einfach neu, indem wir da AI mit einbauen.
Ja, richtig cool. Wir sind jetzt leider schon am Ende, aber ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke. Das war super spannend, super strukturiert und ich fand auch super praxisnah. Hilft natürlich, wenn man in der Nähe dieser Geschäftsmodelle irgendwie arbeitet, aber aus meiner Sicht ist das nicht nur die Zukunft, sondern und natürlich auch die Gegenwart, aber für ganz, ganz viele Geschäftsmodelle, die sich in diese Richtung entwickeln werden. Also Recurring Business, komplexere Produkte, also dort, wo man überhaupt auch noch mal als Anbieter auch noch Geld verdienen kann. wir verlinken deinen Podcast in den Shownotes. Deine Konferenz,
Die ist am 8. Oktober in Berlin. Ich kann dir gerne einen Link schicken, kannst es auch verlinken. Da haben wir auch noch freie Plätze für Marketing Executives. Genau.
Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, lieber Tim. Ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Danke dir, Erik. War mir eine große Freude.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.